aktuelle Markt? Wie siehst du 2026 im Dachraum den aktuellen Markt?
Und heute musst du was können. Du musst Lage beurteilen können, du musst den Zustand der Immobilie beurteilen können, du musst die Mietregulatoren kennen. Man sollte sicherlich auf die Lage achten, weil dies wird langfristig werthaltig bleiben und die Mieten werden steigen und dann wird auch der Preis steigen. Der zweite Punkt ist aber so, dass Leute oft nach dem Auge kaufen. Ja? Ich will was Schönes haben, wo ich selbst einziehen will oder meine Kinder. Das ist nicht völliger Blödsinn. Weil
willkommen bei unserem Finanzierungspodcast. Verständlich, ehrlich und mit echtem Mehrwert für deine Entscheidungen.
Herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge. Wir sind zu Gast bei einem, der sehr, sehr bekannt ist. Ihr werdet ihn sicher kennen und da werden wir einige Fragen über Finanzierungen Immobilien stellen. Gerald, danke für die Einladung. Danke, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen. Für alle, die dich noch nicht kennen, ich glaube, die meisten, die das anschauen, werden dich kennen, aber für den einen oder anderen, stell dich vielleicht selber kurz vor, wer bist du, was machst du?
Also, weil ich noch nicht kenne, mein Name ist Gerald Hörhan, besser bekannt als der Investment Punk. Ich bin vom Beruf Lebenskünstler, weil ich mache, worauf ich Lust habe. Bin aber vom Brotberuf gelernter Investmentbanker, habe das in Wirtschaft und Mathematik in Harvard studiert und dann bei JP Morgan in New York, bei McKinsey in Frankfurt und dann bei Private Equity Fonds gelernt, dann auf eigene Rechnung gemacht, habe ich auch genug verdient, dass ich mir meine ersten Immobilien kaufen konnte. Und wie ich Geld verdient habe, sind dann lauter Vermögensberater gekommen, die mir Blödsinn verkaufen wollen, wo ich viel Risiko habe und sie viel verdienen, weil das passt nicht. Und dann habe ich in Wien meine erste Wohnung 2005 gekauft, in der Moosgasse. Und dann 2006, wie ich auf finance.de gelesen habe, damals habe ich gelesen, ja, war, glaube ich, Deutsche Bank closes German Real Estate Fund, Big Problems im German Real Estate Market. Ja, da habe ich gedacht, Big Problems is Big Opportunity. Habe mir dann gleich 12 Wohnungen im ersten Jahr gekauft, oder waren sogar 13 in Frankfurt. Und dann habe ich immer weiter mein Portfolio ausgebaut. Und dann habe ich auch begonnen, zu dem Thema zuerst Seminare zu halten, dann ist auch digital auszubauen, mit mittlerweile natürlich einer der größten Marktteilnehmer in dem Bereich, einer größten deutschsprachigen Business-Influencer. Und mittlerweile betreibe ich das Immobiliengeschäft in verschiedenen Formen. Zum einen habe ich ein Portfolio von über 300 Wohneinheiten, primär auch im Rhein-Main-Gebiet, aber auch in anderen Plätzen. Dann habe ich natürlich, handle ich auch Immobilien, habe auch schon gebaut, habe auch Dachgeschossausbauten. Und lehre das Thema in der Investment Punk Academy. Ich habe natürlich sehr eine Immobilienausbildung, das Betongold Mentoring, auch eine exklusive Masterclass, wo du ja auch dabei bist. Also, das heißt, ich decke sehr viel davon ab und lebe das auch. Daneben mache ich noch viel mit Kryptos und um mein Geld veranlagen. Aber Immobilien sind sicherlich der Kernteil meines Portfolios und dafür kennen mich auch viele, ja, vom hässlichen kleinen Loch, ja, was ich immer nenne, die kleine Einzimmerwohnung, die hat schon viele Leute reich gemacht.
Ja, weil wir gleich bei dem Thema sind, Immobilien, das heißt, wie wichtig ist die Immobilienfinanzierung in deinem Thema?
Ohne Bank geht gar nichts, außer du bist steinreich, weil du natürlich, das Ganze rechnet sich auch viel besser mit Hilfe einer Bankfinanzierung, weil eben im Gegensatz zu Wertpapieren oder auch Kryptowährungen kannst du mit relativ geringem Risiko und auch geringen Finanzierungskosten mit fremdem Geld arbeiten und so natürlich viel schneller Vermögen aufbauen. Ich hätte das auch ohne Bank nicht machen können.
Der Leverage-Effekt.
Ja, und das ist ein großer Vorteil von Immobilien, solange du das nicht übertreibst mit 100 und 110% Finanzierung, Fremdwährungskrediten und anderen Obskuritäten. Ja. Und da ist eine sehr, sehr gute Hausbankbeziehung essentiell. Um nicht zu sagen, sogar ohne dem geht es gar nicht. Ich meine, gerade jetzt in der Krise hat man ja gesehen, die Leute, die ihre Banken schlecht behandelt haben und keine gute Hausbankbeziehung hatten, die sind oft pleite gegangen. Und gleichzeitig, ich habe sehr gute Hausbankbeziehungen, vor allem mit den deutschen Volksbanken. Und das hat ja auch geholfen, dass ich in dieser Krise zu guten Konditionen Schnappi machen konnte. Und haben wir jetzt natürlich in der Krise, wo der Wettbewerb geringer war, über 20 Millionen Euro Immobilien gekauft. Und zusätzlich allerdings, das mache ich Cash, da brauche ich jetzt keine Bank, mache ich auch den Immobilienhandel, der natürlich derzeit auch sehr lukrativ ist.
Aber wenn wir bei dem Thema sind, der aktuelle Markt, wie siehst du 2026 im Dachraum den aktuellen Markt?
Also einmal Österreich, Deutschland, Schweiz ist ein separater Markt, wo man sehr viel Geld braucht, wo es auch für Ausländer nicht ganz leicht ist zu investieren in Wohnimmobilien aufgrund der Lex Koller. Aber einmal Österreich und Deutschland. Also man merkt sicherlich, dass der Tiefpunkt des Marktes ist bereits, war so Ende 2023, ja, da war der Tiefpunkt. Mittlerweile hast du ja sowohl in vielen deutschen Städten, aber auch teilweise in Westösterreich und beginnend auch, sagen wir schon, in Wien, manchen Bezirken, einen akuten Wohnraummangel. Ja, in Salzburg ist ganz extrem zum Beispiel, aber auch jetzt in Karlsruhe oder in Freiburg oder in Lübeck und überall werden Wohnungen knapp. Leute bewerben sich um Wohnungen, was dazu führt, dass die Mieten doch erheblich steigen, teilweise stärker als die Inflation. Und das hat irgendwann auch eine Auswirkung auf die Preise. Das heißt, der Markt für gebrauchte Immobilien bewegt sich langsam wieder in eine positive Richtung. Derzeit ist noch etwas der Dämpfer, die doch recht hohen langfristigen Zinsen. Das wird man sehen, was nächstes Jahr passiert, ob die EZB den Kurs von Trump und seinem neuen Zentralbankchef mitverfolgt oder nicht und wie stark. Ja, und ob das auch Auswirkungen auf die langfristigen Zinsen hat. Das müsste vor allem die EZB Staatsanleihen kaufen, dann werden vermutlich die langfristigen Zinsen wieder fallen, so wie es die Fed gerade gemacht hat. Und das würde auch die Inflation pushen. Aber tendenziell habe ich den Eindruck, dass es sicherlich noch Möglichkeiten gibt, gute Schnappetimes, aber man sollte schon 2026 bei Wohnungen zuschlagen. Ja, da ist schon so ziemlich Last Call, ja, am Flughafen. Es gibt noch was, aber man sollte nicht mehr zu lange warten. Bei ganzen Zinshäusern, Mehrfamilienhäusern hast du noch etwas mehr Zeit. Aber auch hier sollte man, ist gerade Boarding Time, also es ist jetzt so, wo man gut kaufen kann. Ja. Die absolut besten Zeiten waren vielleicht wirklich 2023. Aber man kann jetzt auch Zinshäuser noch gut kaufen, es kommt noch einiges am Markt. Aber auch hier sollte man sich nicht zu lange Zeit lassen.
Warten. Wie stark wirken sich Zinsen auf den aktuellen Markt aus? Wie siehst du da die Psychologie von den Leuten?
Naja, Zinsen wirken sich erheblich aus. Das ist der größte Hebel bei Immobilienpreisen. Wohlgemerkt nicht nur bei Immobilienpreisen, fairerweise für alle Assets, auch bei Anleihen, bei Aktien und bei Kryptowährungen sind sehr zinssensitiv. Bei den Immobilien spielt vor allem die langfristigen Zinsen eine Rolle, weil für Immobilien eben auch langfristig finanziert sind, also der 10-Jahres-Swap-Satz spielt hier eine entscheidende Rolle. Und ja, wenn die Zinsen um 1% steigen, wird der Immobilienmarkt entsprechend runtergehen. Und der Zinseffekt ist noch stärker als der Mieteffekt. Nur der Mieteffekt spielt natürlich auch eine Rolle, die darf man nicht unterschätzen. Und der ist jetzt sehr stark. Mhm. Und der geht nur in eine Richtung, wird sich auch nichts ändern, weil nichts gebaut wird. Neubau ist tot, lässt sich auch derzeit nicht verkaufen. Also man muss die Zinsen genau beobachten. Nur tendenziell, glaube ich, werden die Zentralbanken einschreiten müssen, um die Zinsen zu senken, weil wenn sie zu teuer sind, wirkt man die Wirtschaft ab, die Europa kaputt ist.
Ja.
Und gleichzeitig auch die Staatsfinanzen sind mehr als kaputt. Und wenn die Staaten ja auch zu viel Zinsen zahlen müssen, wird es irgendwann ein Problem.
Gibt es Märkte oder Segmente, wo du sagst, das ist überbewertet oder unterbewertet, wo man aktuell nicht kaufen sollte oder kaufen sollte?
Also Gewerbeimmobilien muss man sehr vorsichtig sein.
Mhm.
Ja. Das Zweite, es gibt Gewerbeimmobilien-Segmente, die okay sind, aber viele sind, zum Beispiel Retailhandel ist tot, Büro ist sehr schwierig und wird auch nicht so schnell besser. Und in schlechten Lagen würde ich nicht kaufen, also wo es Abwanderung gibt und Ähnliches. Ich würde immer, jetzt hast du auch in dem jetzigen Markt die Chance, in guten Lagen zu kaufen. Der Salzburg ist in Österreich sicherlich der beste Markt. Ja, muss mich anstrengen, dort kein Geld zu machen. Der Wohnraummangel ist exorbitant. Aber auch Wien kann man gute Geschäfte machen. Aber schon im Speckgürtel, wenn jetzt irgendwelche Leute mit Dreiskirchen kommen und manchmal sogar Glocknitz und Lee Oberstdorf, sage ich, kaufe Mödling oder Baden. Also man sollte sicherlich auf die Lage achten, weil dies wird langfristig werthaltig bleiben und die Mieten werden steigen und dann wird auch der Preis steigen. Ja? Und dasselbe gilt für Deutschland. Ja? Also da, glaube ich, ist wichtig, dass man keinen Dreck kauft. Wo jetzt nicht zu Luxuslagen kaufen, also Kitzbühel oder erster Bezirk in Wien, das sind Liebhaberobjekte, da verdient man kein Geld. Aber zum Beispiel jetzt in Wien, 14., 15., 11., jetzt in gut verkehrstechnisch angebotenen Lagen, in einer ordentlichen Stadt, sowas macht Sinn. Oder auch in Deutschland, Nürnberg zum Beispiel, ja. Rhein-Main-Gebiet, Mannheim, Heilbronn, Lübeck, nur ein paar Beispiele zu nennen, Liste ist lang.
Bei Immobilienfinanzierungen, was würdest du sagen, sind die häufigsten Fehler, was Leute so machen?
Also es beginnt bei Fehler Nummer eins, dass sie der Bank unvollständige, fehlerhafte Unterlagen liefern. Ich meine, wenn ihr jetzt jemand schon nicht einmal schafft, vernünftige Unterlagen zu liefern und die orthografische Fehler haben, die Zahlen nicht passen, ich meine, okay, dann will ich dem auch keinen Kredit geben. Ja. Heute gibt es Zeiten von Spellchecks, KI, alles, wo so schafft man das nicht. Ja. Das Zweite ist irgendwelche obskuren Dinge, 20 E-Mails, wo sich niemand auskennt, irgendwelche Download-Links, wo man einen Doktor der IT braucht. Auch das ist nicht wirklich passend. Ja? Und das Dritte ist völlig unrealistische Vorstellung, was eine Bank finanzieren kann. Ja, am meisten, ich habe kein Geld, aber ich will 3% Zinsen oder 2,5% Zinsen. Ja? Und ich habe auch keine Erfahrung, aber bitte gib mir 110%. Ja, das wird es nicht spielen. Oder genauso muss man wissen, was eine Bank, in welche Region sie finanzieren kann, wie sie finanzieren kann. Genau. Und dieses Verständnis muss man haben.
Deshalb gibt es auch die Ausbildung, die du anbietest, wo man das natürlich lernen kann, wie das geht und wie das funktioniert.
Natürlich, deswegen lehre ich ja das auch in meiner Immobilienausbildung, jetzt auch staatlich zertifizieren lassen und in meinen digitalen Kursen. Und die Leute, das sagen auch mal die Banker, die halt mein Ausbildungsprogramm und meine Trainings durchlaufen haben, die kommen meistens mit gut vorbereiteten Unterlagen und dann geht es halt viel schneller. Mhm. Wenn ich jetzt zur Bank gehe und sage, okay, hier ist alles und das wünsche ich mir, so kannst mit der, ja, dann wird die Bank schneller bearbeiten, als wenn es mal 3 Wochen braucht, um die Unterlagen zusammenzufügen, dann wirst du ewig brauchen, dann wirst du kein Geschäft machen, weil es ist wieder Schnelligkeit wichtig. Und umgekehrt musst du auch wissen, was kann ich denn mit einer Bank verhandeln, weil manche Dinge sind unverhandelbar, weil sie den Statuten der Bank widersprechen, aber andere Dinge kann man verhandeln und da muss man auch ein bisschen Verständnis für die Gegenseite haben, wie sind die reguliert, was geht und was nicht geht und wie funktioniert das, das kann man ja lernen.
Genau so ist es. Wie wichtig würdest du sagen, ist die Rolle der Eigenkapitalquote heute im Gegensatz zu früher?
Na, früher haben Banken alles finanziert bis 2021, wie in jeder Boomphase. Ja? 110 und sogar 120% Finanzierung. Die meisten Leute, die das gemacht haben, werden irgendwann pleite gehen oder sind teilweise schon bankrott, weil du nicht zu wenig tilgst. In der Regel brauchst du sowohl jetzt aus Bankensicht 10% plus die Nebenkosten, manchmal auch eine Spur mehr Eigenkapital. Und auch aus Risikogesichtspunkten. Wenn du mit 10% plus Nebenkosten ein Eigenkapital finanzierst und 2% Anfangstilgung hast, hast du nach 10 Jahren ungefähr noch 67% des ursprünglichen Immobilienkaufpreises als Kredit. Mhm. Das heißt, da bist du schon mal aus dem Gröbsten draußen. Da muss schon sehr viel passieren, da musst du wirklich dumm eingekauft haben oder ähnliches, dass du dann eine Kreditunterdeckung hast. Und die Mieten steigen in 10 Jahren auch. Das heißt, selbst wenn die Zinsen höher sind, ja, bist du in sehr vielen Szenarien gut abgesichert. Aber wenn du halt nichts tilgst, vergleichbar, man macht eine 110% Finanzierung oder 115% Finanzierung, 1% Tilgung. Am Ende der 10 Jahre hat noch immer die Schulden, was der Kaufpreis der Immobilie war. Und wenn die halt mal fällt, was auch immer, wenn man überteuert gekauft hat oder der Markt sich dreht, dann ist man halt schnell in einer Unterdeckung und dann kann die Bank Nachschuss verlagern. Also das, die Banken sind jetzt vorsichtiger geworden, aber die Leute, die solide finanzieren, als Bestandshalter muss ich anstrengen, pleite zu gehen, wenn man solide auswählt. Und das, so wie ich es Lehre mache. Ja? Aber die Leute, die halt Finanzakrobatik gemacht haben oder spekuliert haben, die sind halt oft, kommt der Kuckuck. Der kommt öfter, als man denkt. Man kann es ja auch in der Zeitung bei einigen prominenten Leuten nachlesen.
Aber wenn du das jetzt rückblickst, du bist ja schon lange im Immobilienspiel, sage ich einmal, im Immobilien-Thema drinnen. Was müssen heute Investoren besser machen als wie vor 5 Jahren, vor 10 Jahren?
Ja, sagen wir so, vor 10, 15 Jahren war es noch leichter, da konntest du leider auch Immo-Scout schießen. Also sagen wir so, von 2010 bis 2020 ist alles in die Höhe gegangen. Immobilien, Aktien, Kryptos, Edelmetalle, Anleihen, da hast du nichts können müssen. Und heute musst du was können. Du musst Lagen beurteilen können, du musst den Zustand der Immobilie beurteilen können, du musst die Mietregulatoren kennen, die ist sehr komplex geworden. Du musst die Steuernregeln kennen, auch da kann man sehr viel optimieren, man muss es genau kennen. Das heißt, das Geschäft ist komplexer geworden. Auch der Wettbewerb ist sicherlich härter geworden, weil doch, ich meine, es gibt Leute wie mich, die das lernen. Und das führt dazu, dass du natürlich auch einen insgesamt besser ausgebildeten Mitbewerb hast. Ja, vergleichsweise wie Aktien und Kryptos. Bei Kryptos hast du noch viele Retail-Idioten, der Markt ist noch relativ ineffizient. Bei Aktien gibt es schon mehr Leute oder auch Computer, die das traden. Ja, das heißt, da ist der Markt schon etwas reifer geworden. Und so ist es bei den Immobilien auch. Und es erfordert aber auch heute Know-how und Können. Ja, es ist sicherlich jetzt eine gute Position einzusteigen. Ja, das muss man dazu sagen. Ich glaube, in 10 Jahren werden wir die heutigen Preise lachen. Allein, weil das Geld nichts wert ist und nichts gebaut wird. Aber man muss schon das Handwerk verstehen. Also die Leute, die glauben, ich kaufe jetzt eine Wohnung in München, ja, und man kann nichts, weiß nichts und verdiene in einem Monat 100.000 Euro, die Zeiten sind vorbei. Man muss mit der Immobilie arbeiten und wenn du das tust, kannst du dabei sehr viel Geld verdienen. Aber wie immer, ja, die Komplexitäten der Gesetzgebung führen immer dazu, dass die Leute, die gescheit und reich sind, profitieren. Und die faul und arm sind, ja, und keine Ahnung haben, ja, die natürlich leiden. Mhm. Aber man kann es ja lernen, auch die Möglichkeiten gab es früher nicht.
Mhm. Weil wir da bei dem Thema sind, du hast schon ein paar Sachen gesagt, aus deiner Sicht, welche Eigenschaften sollte ein erfolgreicher Immobilieninvestor mit sich bringen?
Also mal, du brauchst mal das Know-how und du brauchst auch die Disziplin und ein ordentliches, gutes Beziehung mit der Hausbank. Und dann musst du halt immer was auf die Seite legen. Also normalerweise ist das eine Geldanlage, wo du sagst, ich verdiene was, dann legen wir was auf die Seite. Ich meine, 20.000, 30.000 Euro kann sich jeder, der fleißig und geschäftstüchtig ist, mehr nach einem Jahr auf die Seite legen. Also auch mehr. Vor allem, wenn du kein Eigenheim kaufst und diese Eigenheimkrankheit nicht hast. Und wenn du das jedes Jahr machst, kannst du dich nicht verhindern, Millionär oder Multimillionär zu werden, wenn du jedes Jahr ein hässliches, kleines Loch kaufst oder 2 oder 3. Das ist eine Strategie, die viele meiner Kunden und Programmteilnehmer sehr vermögend gemacht haben und die funktioniert. auch einige meiner Mitarbeiter das gemacht und die sind auch sehr vermögend geworden, alleine mit dem, was ich ihnen halt geholfen habe, Wohnungen zu kaufen. Ja, einige auch, einer hat genau 10 Wohnungen gehabt, einer meiner Assistenten, und der ist halt auch finanziell frei, allein nur mit den Wohnungen. Ja. Also das funktioniert. Man braucht am Ende eine Disziplin, was die viele Leute nicht haben. Und natürlich, was vielleicht auch noch gut ist, wenn man sich das Geschäft vereinfachen will, man muss halt ein bisschen auch Relationship Building machen. Ja, wenn ich jetzt wieder Makler mir was gekauft habe, ich bedanke mich fürs Geschäft, lade mal zum Essen ein, ja, zahle die Provision pünktlich, ja, wird er wieder Geschäft bringen. Handwerker wird nett sein, wenn ich ihn pünktlich zahle, nicht mit dem Streit wird es funktionieren. Und dasselbe gilt auch natürlich bei den Mietern. Viele Leute behandeln die Mieter wie den letzten Dreck und wundern sich dann, dass das Gebälk zurückkommt. Wenn ich jetzt Mieter gut behandle und den Laden kaufe, wo ich mir auch gute Mieter auswählen kann, nicht irgendwelche Idioten, ja, dann habe ich natürlich auch den Vorteil, dass ich viel weniger Probleme habe. Ja, und deswegen muss man sagen, ein gewisses Relationship Building ist hilfreich und, auch, ja, und ein gewisses geografisches Verständnis. Was meine ich damit, dass man eine Stadt kennenlernt und ein Interesse hat, wo ist, welche Gegenden sind gut, welche sind schlecht, wie ist die Infrastruktur, wie fahren die U-Bahnen, die Straßenbahnen, ja, und so weiter. Ich meine, das ist auch vielleicht ganz hilfreich.
Du hast ja viele Teilnehmer gehabt oder hast viele Teilnehmer in deinen Kursen. Welche Denkfehler siehst du immer wieder bei Neulingen, die im Immobilienbereich einsteigen? Gibt's da?
Ja, also das erste ist meine die Eigenheimkrankheit, die muss man den Leuten austreiben, die ist richtig dumm. Ja? Das Eigenheim versklavt dich für 40 Jahre und dann bist du sehr unflexibel. Der zweite Punkt ist aber so, dass Leute oft nach dem Auge kaufen. Ja? Ich will was Schönes haben, wo ich selbst einziehen will oder meine Kinder. Und das ist völliger Blödsinn, weil du musst nach dem Rechenstift gehen und nicht nach dem Auge. Und das dritte ist, wo ich mich sicherlich auch von manchen anderen Leuten unterscheide, aber ich bin damit sehr, sehr gut gefahren, dass du eben als erstes auf die Lage achtest. Also ich bin sicherlich sehr selektiv, was die Lage betrifft. Natürlich muss er dann auch den Zustand prüfen und das muss ich rechnen. Ja, also ich habe LZR, also Lage, Zustand, Rendite als Bewertungsbasis. Aber bei der Lage machen viele Leute Kompromisse. Und das ist etwas, was nicht gut ist. Ja? Also ich sage immer, meine Immobilien sind besonders hässlich, aber die Lagen sind besonders gut. Es gibt andere Leute, die haben es umgekehrt. Und das Umgekehrte ist kein Geschäft. Ja? Das hässliche Loch in guter Lage, das lässt sich immer vermieten. Ja? Das kann gar nicht so hässlich sein, weil teilweise staubgraue Fassaden, das ist wirklich ein architektonisches Prachtexemplar. Aber wenn du da 2 Minuten zur U-Bahn gehst, und alles alle Infrastruktur um dich hast, wird es irgendjemand nehmen.
Ja.
Und du wirst auch gute Leute kriegen. Ja?
Auf jeden Fall. Vielleicht ein Thema noch, wenn wir das ganze Finanzierungsthema haben, Mezzaninkapital, spannend, nicht spannend, was würdest du den Leuten empfehlen?
Also Mezzaninkapital ist ja nur ein Tool oder eine Finanzierungsform, das ist im Prinzip teures Fremdkapital, manchmal auch mit Gewinnbeteiligung. Ja? Aber es kostet jetzt mittlerweile 15% und das eignet sich nicht für die Bestandshaltung, sondern nur für den Immobilienhandel und Bauträgergeschäfte. Ja? Derzeit ist es auch nicht ganz leicht zu bekommen, weil viele Mezzaninkapitalgeber sind pleite und haben sich bei Bauträgern und Immobilienhändlern verhoben. Und wenn du jetzt sagst, ich betreibe den Immobilienhandel und nehme Geld auf, hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du nimmst einen Kapitalpartner, so wie ich dazu auch in der Masterclass bin, die Leute bringen mir einen Deal, ich finanziere und man teilt sich nach irgendeinem Schema die Profite. Ja? Und das zweite Thema ist, du nimmst dein Darlehen auf, ein Mezzanindarlehen, also gehst mal zur Bank, den Rest durch Mezzanindarlehen. Und beim Darlehen hast du halt auch das Thema, wenn du es nicht zurückzahlst, bist du pleite. Dann kommt der Kuckuck. Also das ist das Risiko einer Darlehenskonstruktion, die oft unterschätzt wird, auch wenn das Darlehen nachrangig ist. Nummer eins muss man mal 15% Zinsen bezahlen können, weil die Zinsen kommen wie Samen im Gebet. Und das Zweite ist, wenn man sein Darlehen nicht bezahlt, seine Schulden nicht mehr zahlt, dann ist man insolvent. Ja. Und Insolvenz ist nicht schön, das bedeutet nämlich Tasche pfänden. Das ist das, was mein Sohn immer gerne mit dem Papa machen will. Die Tasche pfänden.
Ja? Ja, das kenne ich schon durch die Seminare.
Ja, aber das ist tatsächlich, wenn du mit einem für einen Handel, für ein Bauteilgeschäft, ein sehr spezielles Geschäft, was sich derzeit ohne das fast nicht rechnet, aber für einen Immobilienhandel macht es sicherlich oft Sinn zu überlegen, auch mit einem Kapitalpartner zu arbeiten. Ja, der ist meistens teurer. Ja, das nimmt schon meistens deutlich mehr als die Hälfte des Gewinns, aber der Vorteil, mit einem Kapitalpartner zu arbeiten, ist eben, dass er, also, dass ich jetzt nicht so Probleme habe, das Geld zurückzuzahlen, wenn es nicht funktioniert, weil wenn ich halt, wenn ich meine Schulden nicht zahlen kann, dann ist eben auch das, always be nice to your banker, whoever else gives you the money, if you're nice, you're very rich. If you're not nice, they will kill you. Mhm. Und das ist das, was viele Leute unterschätzen.
Ja, überhaupt jetzt in den letzten Jahren. Vielleicht zu den letzten Jahren. Glaubst du, kommen wir wieder zu einer Niedrigzinsphase?
Wir kommen zumindest in Amerika definitiv zu einer niedrigeren Zinsphase. Mhm. In Europa vermutlich auch. Aber die Frage ist, ob Europa, wie viel Europa mitmacht. Und das Zweite ist, noch werden auch die langfristigen Zinsen so stark fallen wie die kurzfristigen. Das sind die Fragen, die sich nächstes Jahr ab Mai 2026, wenn der Powell, der Fed-Chef, in den Ruhestand geht, entsprechend entscheiden werden. Die werden auch sehr spannend für Immobilienpreise, aber auch Aktienmärkte, Kryptomärkte, Anleihenmärkte. Das heißt, das ist so, die Annahme ist, dass die neue Fed-Chef zumindest die kurzfristigen Zinsen Amerika massiv senken wird. Ob es wirklich so passiert, wird man sehen. Mhm. Ja. Und ob dann die langfristigen Zinsen fallen, hängt davon ab, ob die Zentralbank die Staatsanleihen kauft. Und dann wird man sehen, was Europa macht. Ja. Mhm. Wenn nämlich Europa nichts tut und die Amerikaner die Zinsen senken, ist der Euro zum Dollar bei 1,35. Auch das ist die Frage, ob das gewünscht ist. Mhm. Oder ob das unsere Exporteure aushalten, die mit Zöllen und starker Währung mal sehen. Also das ist so das, was man, glaube ich, beachten muss. Nach meiner Einschätzung, aufgrund der hohen Staatsverschuldung und der schwachen Wirtschaft in Europa, wird es fallende Zinsen geben müssen. Aber negativ und Nullzinsen sehe ich derzeit nicht ansatzweise. Mit einer Ausnahme, es kommt irgendwann ein Finanzcrash, der nie auszuschließen ist. Wir haben eine fragile geopolitische Situation, wir haben eine fragile Situation an Märkten, in der Politik und ähnliches. Und dann kann es nicht sein, dass die Zentralbanken sehr schnell agieren müssen. Aber ohne Finanzcrash sehe ich zwar niedrigere Zinsen, aber bei weitem nicht so niedrig wie in der Null- oder Negativzinsphase bis 2021.
Vielleicht zwei, drei Fragen noch zum Abschluss. ESG, Nachhaltigkeit, Regulierungen, wie siehst du das Ganze mit Finanzierungen?
Also, das Thema ist deutlich in Bedeutung zurückgegangen, seitdem der Trump da ist und Drill macht. Also, einige Bankvorstände zu zitieren, es ist eher ein Non-Issue. Was schon der Fall ist, der Energieausweis spielt eine gewisse Rolle, also Gebäude, die G- oder H-Energieausweis haben einen Preisabschlag, der F-, das ist lästig, aber muss man ein bisschen was investieren, dass man das Vordermann bringt. Man braucht jetzt nicht Wärmepumpen und jede Fassade, die immer das blem, blem, blem. Ja? Und in Deutschland werden wir sehen auch, ob das Gebäudeenergiegesetz abgeschafft wird, was die Bevölkerung eh nicht will, genauso wie das Verbrennerverbot. Und
es ist heißer gekocht worden als...
Ja, ich sag mal so, es hat sich in Amerika der Wind gewandelt und da wird sich auch, die Bevölkerung will es nicht, wird sich auch in Europa an der Wahlurne sehen, dass die Leute diese Sachen ablehnen. Die Leute wollen sich nicht vorschreiben lassen, wie sie heizen, welches Auto sie fahren und was sie essen. Und wenn der Staat das regulieren will, dann werden sich die Leute dagegen zur Wehr setzen. Mhm. Und am Ende an der Wahlurne. Und derzeit kommt hier in diesen Dingen Unterstützung aus Amerika zu. Man kann dazu stehen, wie man will. Ja? Das ist jetzt nicht vielleicht das Thema dieses Podcasts, aber der Trump mischt sich ein. Und der mischt sich so ein, dass es heißt Drill, Baby, Drill. Ja, weil die Europäer sollen gefälligst amerikanisches Gas und Öl kaufen, vereinfacht gesagt. Nicht ganz uneigennützig, wohlgemerkt. Ja? Und er will sich wirklich dann eine Provision abschneiden, kann auch sein. Aber nochmal, um das Thema zurückzukommen, also es spielt eine gewisse Rolle, vor allem wenn du Gebäude an institutionelle Investoren verkaufen willst, weil die natürlich bürokratisch ohne Ende sind und diesen ganzen Blödsinn haben. Ja? Ansonsten ist die Rolle zurückgedrängt, aber nicht auf Null. Das heißt, man sollte es nicht völlig ignorieren. Also heißt, wenn ich jetzt ein Haus habe, einfache eine geht es an Maßnahmen, die auch teilweise staatlich gefördert machen, aber es sollte man durchaus auch mal angehen. Mhm. Dachdämmung ist nicht so teuer.
Worauf sollte man achten, wenn man 2026 eine Immobilie kaufen möchte?
Also, man muss, wie gesagt, auf die Lage achten, man muss den Zustand sich prüfen und man muss natürlich auch schauen, ob sich's rechnet. Und es gibt viele Märkte, wo man auch Schnappe machen kann, aber man muss auch schnell seine gute Finanzierung haben, weil der Wettbewerb wird schärfer.
Apropos Finanzierung, gibt es eine Finanzierungsentscheidung, die du bereust in der Vergangenheit?
Ja, im Nachhinein wird es immer gescheiter. Natürlich hätte ich die ganz billigen Zinsen länger machen sollen. Ja? Also für 15, 20 Jahre. Aber im Nachhinein ist man immer gescheiter.
Ja. Apropos, im Nachhinein ist man gescheiter. Gibt es etwas, was du den Teilnehmern mitgeben willst, der jetzt startet mit seinem Immobilieninvestment?
Ja, einfach mal sich das Geld auf die Seite legen, eine gute Bankbeziehung aufbauen und machen. Ein hässliches kleines Loch kaufen. Das kann jeder, der fleißig und geschäftstüchtig ist, und vorher sollte man es lernen.
Apropos lernen, Beim Gerald gibt es eine Ausbildung, das heißt, dort kann man es lernen. Das heißt, schaut mal rein, wir werden es in den Side Notes verlinken, beziehungsweise folgt ihn auf Instagram, Facebook und dort wird es beschrieben. Ja. Gut, ich sage auch schon danke, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen. Danke, dass du uns einen Einblick auf 2026 gegeben hast, was wichtig ist. Wir könnten, wie du merkst, noch stundenlang über das Thema reden, was wir vielleicht in Zukunft auch machen werden. Vorab einmal danke, dass du uns Einblick gewährt hast.
Sehr gut, gerne. Alles Gute.